Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mir zu begrüßen Abo Yashagashvili aus Georgien mit seinem Buch Royal Mary. Eine wunderbare, sehr schräge, sehr rocamboleske Geschichte aus Tiflis, über die wir jetzt reden werden und von der wir einiges hören werden. Und im Zusammenhang damit auch der Frage nachgehen wollen, warum ein Krimi, was liest man in Georgien, ist das anders als bei uns, ist das ähnlich? Das ist das Thema unserer heutigen morgendlichen halben Stunde. Und wir lesen natürlich, wir lesen sowohl aus dem Original, damit Sie mal den Sound dieses wunderbaren Buches bekommen, und auch eine Weile lang auf Deutsch. Ich sage kurz noch was zum Autor. Abo Yashagashvili ist preisgekrönter Autor in Georgien. Er hat für dieses Buch den wichtigsten georgischen Literaturpreis, den Saba, bekommen. Er schreibt an dem letzten Band einer Trilogie, nein, die ist gerade erschienen, also das ist ein Teil einer Trilogie. Er schreibt aber nicht nur, sondern ist auch noch, falls Sie da auch Interessen haben sollten, Bergführer in Georgien. Also zwei durchaus interessante Professionen, die sich in einer Person vereinigen. Hat in Deutschland studiert, also das werden Sie gleich merken, spricht ausgezeichnet Deutsch. Dieses Buch ist eine vielschichtige Angelegenheit. Der Titel führt zu einer der zentralen Figuren des Buches, Royal Mary. Da geht es im Wesentlichen um ein Pferd mit dem Namen Royal Mary. Es geht auch noch um eine andere wichtige Person, die heißt Marie. Das wird man dann, wenn man das Buch liest, irgendwann dann merken, dass die vielleicht wichtiger ist als das Pferd. Aber um das Pferd geht es im Wesentlichen deshalb, weil es ein Geschenk sein soll. Royal Mary, das beste Pferd des Kaukasus in jener Zeit ist ganz wichtig, weil wir bewegen uns im Jahre 1893 in Tiflis. Ein Pferd, was damals sämtliche Rennen gewinnt und ein Geschenk für einen hohen Gast werden soll, nämlich den Schah von Persien. Der kommt zu Besuch und in der Stadt tummeln sich Agenten und eigentümliche Figuren aus allen möglichen wichtigen Ländern dieses aufstrebenden Europas, die versuchen, Zugang zum Schah zu bekommen, mit allen möglichen Mitteln. Eines dieser Versuche war, dieses Pferd als Geschenk in Anschlag zu bringen und sich den Schah damit freundlich zu stimmen. Das Pferd verschwindet, das wird nie zum Geschenk gemacht worden, der Schah kommt. Es gibt um dieses Verschwinden herum und um den Besuch eine ganze Reihe von eigentümlichen Mordfällen. Es sterben ziemlich viele Leute unter eigentümlichen Bedingungen. Das ist die Oberflächengeschichte dieses Buches. So habe ich das gelesen als Leser und Lektor nebenbei auch noch, in der Übersetzung übrigens von Lia Witek, die heute nicht bei uns, nein. So, das ist das, was ich Ihnen jetzt erstmal erzählen kann. Das Buch hat viele andere Ebenen und über diese anderen Ebenen würde ich gerne etwas vom Autor, von Abo Yashagashvili, hören.
Einen schönen guten Morgen. Ich wollte in diesem Buch eine sehr interessante Stadt zeigen, namentlich Tiflis Ende des 19. Jahrhunderts. Die Stadt ist damals ein Schmelztiegel der Kulturen gewesen. Also man fand in den Straßen ganz unterschiedliche Trachten und Kulturen, die nebeneinander existierten und miteinander trafen dort. Man fand zum Beispiel die persische, kurdische, osmanische, arabische, indische Trachten, verschiedene nordkaukasische, gleichzeitig europäische, deutsche, französische, italienische, Und infolge dieses bunten Völkergemisches scheint in Tiflis ein ununterbrochenes Kostümfest stattzufinden. Man fand die Leute aus dem nördlichen Kaukasus mit Schafsmützen, die sie beim Schlafen als Kopfkissen benutzen, und die bärtigen Südkaukasier. Man fand hier alle Typen des Westasiens und Kaukasus. Das ist eine sehr interessante Stadt gewesen, gleichzeitig europäisch und asiatisch. Und ich wollte diese Welt zeigen und gleichzeitig das alles mit der Literatur vermischen. Also im Buch gibt es sehr viele Anspielungen aus den großen Büchern. Hier findet man zum Beispiel Kipling und E.T. Hoffmann, Dumas, Dickens, Borges, Tausend und eine Nacht, viele unterschiedliche interessante Bücher, die als eine andere Schicht man also herausfinden könnte. Ich habe Krimi gewählt, aber das ist nicht mein Hauptziel gewesen. Ich wollte Krimi als Art des Erzählens verwenden, um dem Leser diese Lektüre spannender zu machen, damit man das alles interessanter und so schneller lesen könnte. Aber das Wichtigste war für mich, diese Vielfalt der Kulturen zu zeigen. Sehr viele unterschiedliche Sprachen, Sitten, Aussehen, und das alles miteinander verbunden.
Man könnte das alles ja auch in der Gegenwart erzählen. Man könnte sich die Stadt, diese Stadt, andere Städte in der Gegenwart vornehmen. Sie haben aber einen Zeitraum gewählt vom Ende des 19. Jahrhunderts. Warum das?
Tiflis ist damals die Hauptstadt vom Kaukasus gewesen. Alle strebten nach Tiflis, um hier die Geschäfte zu tätigen, den Fuß zu fassen. Und in diesem Sinne war es sehr interessant, also diese Vielfalt der Kulturen namentlich in dieser Zeit zu zeigen. Dieser Kontrast von dem persischen Schach und vom Oper, wo Tschaikowski dirigiert, oder so, wo E.T. Hoffmanns Nussknacker gezeigt wird, und polnische, deutsche. In Tiflis gab es eine große deutsche Siedlung gleichzeitig. Und diese Kulturen miteinander zu zeigen, war für mich sehr interessant. Also das gibt eine enorme Möglichkeit dem Schriftsteller, mit diesen unterschiedlichen Typen, mit unterschiedlichen Kulturen was herauszumachen.
Taucht in der alten Stadt denn noch manches in Ihrer Erzählung auf, was die aktuelle, die moderne Stadt Tiflis auch zeigt?
Ja, natürlich. Also bis heute gibt es sehr viele Innenhöfe in Tiflis, wo 7, 8, 9 unterschiedliche Nationen also nebeneinander leben, andere Sprachen verwenden und ganz friedlich koexistieren. Das ist so ein Zeichen für diese Stadt. Tiflis ist immer eine internationale Stadt gewesen. Bis heute im Zentrum sieht man unterschiedliche Gebetshäuser nebeneinander. Das ist eine sehr interessante Prägung, denke ich. Und ich wollte gleichzeitig auch diese zwei Städte in Tiflis zeigen, europäischen Teil und asiatischen Teil. Man könnte zum Beispiel im Opernhaus die Zauberflöte hören, dann 300, 400 Schritte weiterlaufen und einen Seiltänzer sehen oder einen Schlangenbeschwörer oder eine Karawane aus den Kamelen. Und das ist nicht weit von dieser europäischen Stadt auch eine asiatische Stadt, praktisch eine Stadt aus Tausend und einer Nacht gewesen. Und diese Mischung also macht sehr interessante Mischung, denke ich.
Jetzt wollen wir nicht nur über den Kuchen reden, sondern wir wollen auch wissen, wie er schmeckt. Deshalb würde ich mal vorschlagen, wir fangen mit einer kleinen Tonprobe aus dem georgischen Original an, damit Sie mal den Sound mitbekommen, um den es hier geht. Und dann lesen wir das Ganze auch nochmal in der Übersetzung von Lia Vitek.
Ich werde ein paar Sätze dann vorlesen. Kong ist Ramweise, Dagroli Nomrit, Mietze oder Waran, so wie Zeglisak. Und ich bin Kopf nicht hätte, und dann gesagt, ich habe heute da, Watschrobas, Gaknilobas, Ischkilbasobas, oder Pechis Dadgmas, Aschinis Damoklebas. Rikas Chikta Himmelsa, der Helisbisch, der Kurit Trevas. Tamakos Bolebit, der Garet Kaputrebit, Huelebit, Waschlis Mokbech, der Mosulebuli Helis, Idevatskis Scharwalse, Gatsmenditats Mietze oder Wagonizin. ვილებს ხეული კონდუქტორის სხვადასხვა ფერის ნაკოცებს ამოწმებდა და რაკი თბილისში ვილეთს ყველა კაი უცნაურ ალაგებსა და ჩაკუჩულობაში მალავს, კაი ხანი დასჭირდა იმების მონახვას, უბის ამოტრიალებას თუ გახრეტილი ჯიბიდან გავარდნილი სადღაც ფეხის კულთან მოძებნას. Sie haben wahrscheinlich alles verstanden, aber trotzdem also um diesen Klang zu bekommen, ja.
Natürlich haben Sie es verstanden. Jetzt werden Sie überprüfen, ob das in der Übersetzung auch angemessen wiedergegeben ist. Ein aufmerksamer Leser dieses Buches, der über beide Sprachen, der beider Sprachen mächtig ist, hat mir gesagt, dass der Protagonist dieser Sprache, dieses Buches die Sprache der Zeit ist, die Sprache aus dem 19. Jahrhundert. Das einzufangen in einer Übersetzung ist nicht ganz leicht, aber ich lese Ihnen jetzt mal die gleiche Stelle, das ist der Beginn des Buches, vor auf Deutsch in der Übersetzung von Lia Wittek. Das wird jetzt ein bisschen langsamer werden als das Original. Feldmann, ein Hypnotiseur. Die Pferdebahn mit ihrer Nummer verweckt zog voran zum Woronzow-Denkmal und die Insassen schauten auf die Straße, auf den Trubel dort, den Handel, auf das durchtriebene, gerissene, auf all die, die sich da gegenseitig auf die Füße traten, auf den Schwindel mit Maß und Gewicht, das geheuchelte Lächeln der Verkäufer, auf die Laufburschen, die an den Ohren gezogen wurden. Tabak qualmte, jemand spuckte aus, jemand hustete, jemand biss in einen Apfel, die feuchten Hände wurden an fremden Hosen abgewischt und der Wagen zog weiter. Ein Kondukteur mit einer Binde um den Kopf wegen seines Backenzahns kontrollierte im Wagen die bunten, zerknautschten Fahrkarten und, weil man in Tiflis alle diese Fahrkarten an recht seltsamen Orten und in tiefsten Tiefen versteckt, braucht man ziemlich viel Zeit, um sie zu finden, die Jackentaschen umzukrempeln oder das aus den löchrigen Hosentaschen verlorene Billett irgendwo unten an der Ferse zu suchen. Nun schluck mal keine Fliege, schubste der Kondukteur einen pennenden Fahrgast an und der begann, in seinen Taschen zu kramen. Und du? Nahm er sich den Nächsten vor. Ist was? Deine Fahrkarte? Na komm schon, wir sind doch ruckzuck da, versuchte der, den Kondukteur abzuwimmeln. Er hatte eine Warze an der Wange und pulte sich mit einem Streichholz am Zahn herum. Bist du hier im Laden von deinem Gevatter oder was? Ist ja gut, ich kauf ja ein Billett. Ich kauf's doch. Ich bin doch gerade erst eingestiegen und guckte aber sonst wohin. Wie lange soll ich noch auf dich warten? Hey, was hängst du dich überhaupt an mich ran? Er wandte den Rücken ab und spitzte die Ohren. Irgendwo hinten im Waggon wurde es interessant. So, jetzt muss ich mal einen Moment Wasser trinken, Entschuldigung. Irgendwo hinten im Waggon wurde es interessant. Das Pferd sollte dem Schar geschenkt werden, dem Berg aber tat es leid darum und, hast du nicht gesehen, schlich er sich mit dem Ross aus dem Stall. Erzählte dort ein Fahrgast mit einer Kappe irgendeine Geschichte und warf den Apfelgriesch den Hunden hin, die dem Wagen folgten. Wie er schließ sich mit dem Pferd davon, fragte ein anderer, der einen Käfig mit Hühnern hielt. Wüsste ich wie, hätte ich einen Sitz im Kreisgerichtshof, tat der Apfelfreund kund und suchte nun nach der Birne in seiner Tasche. Das ist doch keine Dattel, so ein Pferd, die man sich in die Jackentasche steckt. So ein Pferd muss man doch auf der Straße fortschaffen, sinnierte der Käfigbesitzer. Geht es vielleicht mit Hypnose? Mischte sich nun mit der Warze ein und entkam dem Kondukteur noch einmal. Was denn für eine Hypnose? Guckte der Birnenbeißer über die Birne hinweg. Na, die von Feldmann. Was die sich nicht alles ausdenken, bis der mit der Kappe verächtlich von seiner Birne ab. Hast du das nicht gesehen im deutschen Garten, was der da angestellt hat? Im Garten? Na, die bilden sich was ein, so wie wenn sie in einem Schiff sitzen und sinken und ertrinken und dann baden sie alle im Schweiß, erzählte der Schwarzfahrer weiter. Das heißt Somnambulismus, stieg nun ein junger Mann in das Gespräch ein und drehte dabei an seinem obersten Knopf. Ja, aber wie denn? Fragte der Käfigbesitzer. Das Journal Ribus beschreibt, wie man in Trance gerät und ringsrum alles anders erscheint, erzählte der junge Mann schüchtern weiter und wurde feuerrot und senkte den Kopf. Er betäubte alle auf der Straße und dann war es nicht schwer, das Pferd wegzubringen. Fuhr der, der immer noch keine Fahrkarte hatte, fort, ist das ein Scheusal. Dem Käfigbesitzer blieb vor Staunen der Mund offen. Diese Juden und ihre Hexerei, dagegen muss man beten und die bösen Geister austreiben, meinte jemand von ganz hinten. Musst eine Kerze in Teleti anzünden, wusste noch jemand, auch irgendwas. Kann man das nicht auch in Chapuschi? Wieso Chapuschi? Das ist doch kein Schnupfen. Sowieso alles Lügen. Ich so, mischte sich ein Tatar ein, der sein Kopfkissen mitgebracht hatte. Ich trink nix, ich ess nix Schweinefleisch und hilft alles nix. Was für ein Hokuspokus, so ein Hokuspokus. Der mit der Kappe nahm eine Tabakdose heraus, darin war Schnupftabak, stopfte sich davon in die Nase und dann schnaubte er alles auf ein Seidentuch, starrte es noch an, richtete dann aber den Blick auf seine Hose und sah, dass die Hühner aus dem Käfig ihm auf die Hose schissen. Und das gefiel ihm nicht. Und der Hühnerbesitzer gefiel ihm auch nicht. Und da wurde er plötzlich wütend. Hast dir deine Umgebung vollgestunken? Und er trat sogar noch gegen den Käfig. Warum hast du nicht gleich ein ganzes Schwein mitgebracht? Der Käfigbesitzer wurde verlegen, die anderen hörten auf zu reden. Sein zornig gewordener Nachbar, der gerade erst neben ihm Platz genommen hatte, brachte den Hühnerbetreuer aus der Fassung, aber er schlug schlags zurück. Sie merken, ich unterbreche das jetzt mal, Sie merken, das geht ziemlich bildhaft und kräftig zu in diesem Text. Und in dem Beginn wird auch deutlich, um wie viele unterschiedliche Stimmen und Nationalitäten und Kulturen es sich handelt. Die Fortsetzung dieses Buches geht mit diesem Bildreichtum wirklich großzügig um. Man kriegt da deftiges Material für die eigene Fantasie. Nochmal zurück zu den Texten, die heute gelesen werden. Sie haben gesagt, Tiflis als Schmelztiegel von vielen Kulturen. Im Buch ist es auch ein Tummelplatz fremder Mächte. Ist das eigentlich geschrieben auch mit einem Seitenblick auf die Gegenwart?
Also zu dieser Zeit gab es dieser der Great Game, also die verschiedenen Reiche versuchten so etwas auszuteilen in der Welt. Aber was ist für mich wichtig in diesem Buch? Also das ist ein sehr optimistisches Buch, ein sehr, hier gibt es viel Humor, hier gibt es sehr viel Beistand für den Leser, also das ist wichtig für mich. Das Buch soll dem Leser wie ein Freund sein, also das muss den Weg zeigen oder unterstützen oder irgendwelche die Hand geben, also und der Humor nach meiner Meinung ist einer von den besten Waffen in diesem Bereich, also das ist sehr wichtig gewesen und dieser Humor zerbricht manchmal die Kraft von großen Imperien und vielen großen Reichen. Also. Und in dieser Hinsicht, also es ist für mich interessant gewesen, also das zu zeigen. Und heutzutage es bleibt wie es auch früher war.
Dass das ein Buch mit sehr viel Humor ist, das haben Sie vielleicht schon aus diesen kleinen Stücken gemerkt, die Sie gehört haben. Ist es denn ein Buch, was Sie haben den wichtigsten Literaturpreis gewonnen in Georgien, ist es denn mit diesem Humor ein Buch, was den Geschmack des Publikums trifft? Ist es gut aufgenommen worden? Was liest man in Georgien heute?
Also der Geschmack der Georgien geasiert wahrscheinlich nicht ganz unterschiedlich von dem, was man zum Beispiel in Deutschland liest. Also man liest die heutige Literatur, die Krimis, die Geschichte, viel was Interessantes. Und in dieser Hinsicht, also Humor ist natürlich immer interessant, als den Beistand zu haben und
wir haben hier in unseren Breiten, gibt es immer diese große Sorge darüber, wer liest eigentlich noch. Wir wissen, dass es vor allem Frauen in die Buchläden gehen und sich mit Literatur versorgen. Nicht so ganz junge Frauen. Es gibt aber neue Leserschichten, die nachkommen, die möglicherweise gar nicht mehr Bücher lesen, die sie im Buchladen bekommen, sondern ganz andere Genres lesen. Ist das vergleichbar? Wer liest in Georgien?
Ja, wir haben das gleiche Problem. Also die Zahl der Leser verschwindet sich leider allmählich. Aber wir müssen hoffen, dass die neue Generation wird allmählich die Bücher mehr und mehr lesen. So.
Ja, vor allem, wenn sie solche Bücher hat. Wir machen jetzt nochmal eine, es ist immer noch früh am Morgen, wir machen jetzt nochmal eine kleine weitere Lesung zu ihrer Unterhaltung, wenn meine Stimme mitmacht. Einer der ausländischen Akteure im Buch ist ein Franzose namens Albre. Mit allen Wassern gewaschener Herr, der sich in der Stadt Tiflis herumtreibt und versucht, im Auftrag der Behörden, wahrscheinlich vielleicht im Auftrag fremder Mächte, das weiß man nicht so genau, sich die Rätsel der Kriminalarchive vorzunehmen und auch bei dem einen oder anderen aktuellen Fall als Ermittler mitzumachen. Dieser Albre versucht nun also das Rätsel um das verschwundene Pferd und all die Todesfälle, die sich da aneinander reihen, zu lösen. Und ist nun in der Stadt unterwegs. Aus diesem Teil, das ist so in der guten Hälfte des Buches, lese ich Ihnen noch etwas vor. Albre trat in die Pedale eines Fahrrads, das er aus verschiedenen Teilen selbst zusammengebastelt hatte. Der Rahmen kam von Peugeot Frère, die Räder von Rudge aus England, die Reifen von Dunlap, die Kette von Humber, der Sitz von Derby, die Beleuchtung war von Swift, der Dynamo stammte von Flit und auf dieser Konstruktion schoss er über den Golowinski-Prospekt. Die Passanten warnte er mit einer Klingel, die von Adler hergestellt worden war. Seine Gedanken aber drehten sich um den letzten Mord, den an Tischkewitsch. Am Golowinski-Prospekt sauste er an Geschäften, Schildern, Schaufenstern vorbei und zwar in dieser Reihenfolge am Grammophongeschäft von Tyler Fried, dem Schaufenster mit den Nähmaschinen von Singer, dem Blumenladen von Amalia Meyer, dem Tabakladen von Kaiser, dem Laden des Waffenhändlers Hegel, der Zuckerbäckerei Saxonia, dem Hutgeschäft von Chilingarov. Und genau hier hatte er das Gefühl, der Vorderreifen verliere Luft. Der Lenker bewegte sich hin und her und war nur noch schwer zu kontrollieren. Beim Absteigen bemerkte er, dass sich eine Ventilschraube gelockert hatte. Einige Schaulustige kamen aus Kurtschischwilis Galanterieladen heraus. Diese Namen sind für einen unbedarften Deutschen eine Herausforderung. Das muss ich immer mal wieder sagen zwischendrin. Also, er kam aus dem Galanterieladen heraus und sie lockten schnell auch andere an, zeigten mit den Fingern auf Albre und schauten zu, wie er mit der Handpumpe den Vorderreifen mit Luft füllte, während Albre selbst noch an die Wucht des Messerstichs und an die Größe der Wunde beim letzten Mord dachte. Der Mörder musste ein sehr starker Mensch gewesen sein, vielleicht ein Metzger und ein sehr erfahrener dazu. Die Rippen hatte er nicht getroffen, der Stich ging direkt ins Herz und er zerriss auch das Zwerchfell. Albre befestigte die Ventiltasche, stieg wieder aufs Rad, trat erneut in die Pedale und fuhr nun am Uhrengeschäft von Meiselson vorbei, am Schaufenster von Rabinowitsch, in dem Gold und Brillanten glitzerten, am türkischen Kaffeehaus Jemen, an Shangesanovs Apotheke und schließlich am Postamt. Weiter hinten sah er die Bazarreihe vom Vera-Abhang und die Läden dort mit ihren eng davorstehenden Tischen. Er fuhr nun Richtung Korganow-Straße, dort bremste er nach zwei Häusern heftig ab und läutete an einer Tür. Ein Diener öffnete, nahm das Fahrrad, stellte es in den Flur und bat Albrecht herein. Der Gast kannte sich offenbar aus und so betrat er ohne weitere Umstände einen Raum, in dem ein Mann saß, der Zigarre rauchte und in der Hand ein Cognacglas hielt. Das war Consul de la Chambre. Der Consul ist ein weiterer dieser durch ausländische Mächte und eigenes Interesse in diese Stadt geschickten Figuren. Aber mehr verrate ich Ihnen nicht. Wenn Sie mehr wissen wollen, das Buch gibt es natürlich da vorne zu kaufen. Unser kleiner Verlag, der gerne nach Osteuropa guckt und so eine Art persönliche Osterweiterung betreibt, wird in diesem Jahr übrigens 10 Jahre alt. Das Prospekt gibt es auch da vorne. Aber eine letzte Frage noch an Abo. Dieses Buch ist ja ein Teil einer Trilogie, der Mittelteil. Wenn es ganz viele interessierte Leser findet, werden wir den Anfang und das Ende vielleicht auch noch bekommen. Worum geht es in dieser Trilogie und warum überhaupt die Form der Trilogie?
Eigentlich gibt es mehr als die 3 Bücher. Also diese Stadt und diese Vielfalt der Kulturen gab mir die Möglichkeit, die verschiedenen Facetten von dieser Welt zu zeigen. Und in anderen Büchern habe ich auch Krimi gewählt, um das spannender zu machen. Und das kann man unendlich über diese Welt schreiben und immer was Neues herausfinden, verschiedene Mischungen zu machen. Das ist sehr interessant, denke ich, über diesen Schmelztiegel von den Kulturen zu schreiben.
Wir schauen, wie es weitergeht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit zu dieser frühen Stunde. Viel Vergnügen noch auf der Messe am heutigen Sonntag. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.